HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Barbara Pieroth. Guten Abend.
Il n'y a pas de hasard.
Es war kein Zufall. Dieser Terrorist hat einen Lehrer getötet, weil er die Werte der Republik zerstören wollte.
Anfang Oktober hat das Opfer im Rahmen eines Kurses das Thema Meinungsfreiheit durchgenommen. In diesem Kurs gab es eine Diskussion über die Mohammed-Karikaturen von Charlie Hebdo.
Allah zu beleidigen oder Mohammed, Allah möge ihn segnen, ist nicht hinnehmbar, auch wenn es als Witz gemeint ist.
2015 mussten Menschen für die Mohammed-Karikaturen sterben. Nun hat ein Lehrer sie gezeigt und wurde dafür geköpft. Ich glaube, es ist wichtig, sie auch hier hochzuhalten, mitten in Paris.
Aujourd'hui, Place de la République à Paris.
Wir beobachten, dass es Tendenzen gibt, die Schule der Republik zu untergraben. Sie wird als ideologische Maschinerie des Staates bezeichnet. Unterschiede zwischen Frauen und Männern würden dort negiert. Und das, so heißt es dann, bedrohe die Werte des Islams.
Auch hierzulande hören wir von den Lehrkräften, dass Schwierigkeiten zunehmen bei der Vermittlung von bestimmten Unterrichtsstoffen. Und dass tatsächlich auch der ein oder andere Lehrer sich überlegt, ob er das ein oder andere schwierige Thema im Unterricht noch anspricht, um eben Anfeindungen zu entgehen.
Beide Male reichte ein Küchenmesser, um Leben auszulöschen. Im Fall von Samuel Paty, Geschichts- und Geographielehrer in einem Ort nordwestlich von Paris, enthauptet von einem jungen Mann mit tschetschenischen Wurzeln, der sich Diener Allahs nannte. Ein Küchenmesser war es auch in Dresden. Gerade mal 5 Tage, nachdem er 3 Jahre Haft verbüßt hatte, rammte es ein 20-jähriger Syrer einem Touristen in den Rücken. Das Opfer aus Krefeld starb, seine Begleitung aus Köln überlebte schwer verletzt. Beide Male eine grausame, archaische Tat, die vor allen Dingen die französische Gesellschaft ratlos, wütend, aber auch verängstigt zurücklässt. Hier ist man leidgeprüft. 260 Menschen sind Opfer islamistischer Anschläge geworden in den vergangenen 5 Jahren. Tausende Aufgewühlte gehen auf die Straße in Paris und Lyon, in Marseille und Nizza und fragen, wohin die Gesellschaft driftet, was der Staat dagegen tut und ob Lehren tötet. Die französische Regierung fährt unterdessen Kampfrhetorik auf. Präsident Macron sagt, die Islamisten werden in Frankreich nicht ruhig schlafen. Die Angst wird das Lager wechseln. Und hier in Deutschland wird vor allen Dingen Abschiebung von islamistischen Straftätern gefordert. Die offiziellen Beileidsbekundungen nach Paris bleiben wortkarg routiniert. Weswegen SPD-Vorstandsmitglied Kevin Kühnert in einem offenen Brief der Linken vorwirft, mit Islamisten, Zitat, zu kuscheln. Tut sie das tatsächlich? Verstummen, um nicht als Rassist dazustehen und der extremen Rechten vermeintlich nach dem Mund zu reden? Sie hören H2 Kultur, der Tag. Ein toter Lehrer vom Umgang mit dem Islamismus, haben wir getitelt, und schauen zunächst nach Frankreich. Ein Land, eine Gesellschaft, ein Präsident nach wie vor unter Schock, so Sabine Wachs.
Tief getroffen tritt Frankreichs Präsident Macron am späten Abend nach der Tat vor die Mikrofone. Gegen 23 Uhr am Freitag ist er von Paris aus in die Kleinstadt Conflans-Sainte-Honorine gefahren. Ein Lehrer wurde auf brutalste Weise ermordet, enthauptet. Macron nennt zwar keine Details der barbarischen Tat, doch klar und deutlich den terroristischen Hintergrund. Und er erklärt: Es ist kein Zufall, dass dieser Terrorist einen Lehrer ermordet hat. Er wollte die Republik und ihre Werte angreifen, die Aufklärung, die Möglichkeit, dass wir aus unseren Kindern, woher sie auch kommen, an wen oder was sie auch glauben oder nicht glauben, freie Bürger machen. Wir werden diese Schlacht schlagen, sie geht uns alle an, sie ist existenziell. Die Freiheit zu glauben oder nicht zu glauben ist eines der Grundprinzipien der Französischen Republik. Seit 1905 ist die Laizität, die Trennung von Staat und Kirche, gesetzlich festgeschrieben. Religion ist Privatsache. Religiöse Symbole, ob Kreuz, Kippa oder Kopftuch, sind in der Schule verboten. Es gibt in Frankreich ein anderes Staatsverständnis als beispielsweise in Deutschland. Bürgerin oder Bürger wird man, indem man die Sprache lernt, die Kultur, die Werte. Von klein auf und in einem nicht religiösen Kontext. Die Schule als zentrale Institution der Republik hat die Aufgabe, den Kindern genau das zu vermitteln. Die Figur des Lehrers ist untrennbar mit unserer Republik verbunden. Sie haben seit mehr als einem Jahrhundert die wunderbare, aber auch schwierige Aufgabe, Kinder zu Bürgern unseres Landes zu machen. Sie sind es, die in unseren Schulen unsere Werte weitergeben: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Sagt Christoph Castaner, Vorsitzende der Fraktion La République En Marche bei der Gedenkstunde für Samuel Paty im Parlament. Nur, dass die Schule gerade dort, wo die Republik dringend gebraucht wird, an Einfluss verliert, in prekären Vierteln, in den Vorstädten, dort, wo der politische und radikale Islamismus immer mehr an Terrain gewinnt. Das belegen auch Recherchen des Soziologen und Islamismus-Spezialisten Bernard Rougier. Wir beobachten, dass es Tendenzen gibt, die Schule der Republik zu untergraben. Sie wird als ideologische Maschinerie des Staates bezeichnet, Unterschiede zwischen Frauen und Männern würden negiert und das, so heißt es dann, bedrohe die Werte des Islam. Lehrerinnen und Lehrer werden angefeindet und fühlen sich bedroht. Nicht erst seit Samuel Paty ist das bekannt. Die Schule ist nicht mehr nur der Ort, an dem die Werte der Republik gelehrt werden, sie wird zum Ort, an dem diese Werte verteidigt werden müssen. Über 900 Angriffe auf die Laizität verzeichnet das Bildungsministerium zwischen September 2019 und März 2020 in den Schulen des Landes. Vom Tragen religiöser Symbole und Kleidung bis hin zu Eltern, die ihre Töchter vom Schwimmunterricht abmelden. Meist betrifft es die Mittelschulen, aber auch in den Grundschulen häufen sich die Vorfälle. In vielen Fällen sind es die Eltern, die gegen die Laizität verstoßen, die ihre Kinder indoktrinieren, einen religiösen Druck ausüben. Und das schon in den Grundschulen. Wir müssen daher den Dialog mit den Eltern verstärken, klar erklären, was gegen die Werte der Republik geht, sagt Bildungsminister Jean-Michel Blanquer. Um Kinder vor der Indoktrinierung im Elternhaus zu schützen, setzt Frankreichs Regierung auf die Schule. Ab kommendem Schuljahr soll der Heimunterricht nur noch in absoluten Ausnahmefällen möglich sein. Unter anderem das hatte Frankreichs Präsident Macron schon Anfang Oktober in einem Gesetzesentwurf zur Bekämpfung von Parallelgesellschaften vorgestellt, nur wenige Wochen bevor der Lehrer Samuel Paty brutal getötet wurde. Denn die Schule, so Macron, sei das Herz der Republik.
An dieser Stelle müssen wir noch mal rekonstruieren, was dem Mord an Samuel Paty eigentlich vorausging. Er galt als besonnener Lehrer, wollte Meinungsfreiheit im Unterricht thematisieren. Das war übrigens wohl keine persönliche Entscheidung, sondern wird ganz klar vom Lehrplan vorgeschrieben. Dezidiert soll auch Blasphemie behandelt werden. Eine Schülerin schwänzte an diesem Tag, soll aber ihrem Vater gegenüber behauptet haben, sie sei wegen ihres Glaubens stigmatisiert und vom Unterricht ausgeschlossen worden. Ihr Vater stellte daraufhin ein Hetzvideo ins Netz, das über soziale Medien und Moscheen verbreitet wurde. Zusammen mit einem als Gefährder bekannten Eiferer veröffentlichte er Namen und Schuladresse von Paty. Der 18-jährige Täter aus der Normandie wiederum hatte sich im Verlauf des Jahres radikalisiert und soll auf der Suche nach einem Opfer gewesen sein, als er wohl eher zufällig auf den Namen Patys stieß und der Albtraum begann. Hélène Millard-Delacroix ist Historikerin und Politikwissenschaftlerin an der renommierten Sorbonne-Universität. Guten Abend.
Guten Abend.
Frau Professor Millard-Delacroix, Paty hat vergangene Woche die höchste Ehre der Nation erhalten, die Ehrenlegion. Es gab einen Staatsakt bei Ihnen an der Sorbonne und da sagte Präsident Macron, der Ermordete sei das Gesicht der Republik. Ist er das?
Das glaube ich schon. Das ist ungewollt berühmt geworden. Mitte 40, ein ganz normaler Geschichtslehrer an der Mittelschule, kann jeder kennen in Frankreich. Und der ist, wie es gesagt worden ist, wegen der Ausübung seines Berufes ermordet worden. Das Gesicht der Republik, das bedeutet in Frankreich Republik, das muss man gut verstehen. Das ist nicht nur Frankreich, sondern das ist nicht nur die freiheitliche Grundordnung, sondern das ist etwas, was zum Selbstverständnis der Franzosen gehört. Und es gibt eine emotionale Verbindung. Deswegen dieses Bild, dass unsere Identität in auf dem Gesicht eines Schullehrers wiederzufinden ist, als wenn man ein bisschen weiter spult, als Erbe der Revolution, als Sieg des Denkens, der Aufklärung über das Ancien Regime, Restauration etc. Ursprünglich war es gegen die katholische Kirche. Aber wie es in von Ihrer Korrespondentin gesagt worden ist, ist in Frankreich das Zusammenleben organisiert im Zeichen der Trennung von Staat und Religion, mit dem Schutz der religiösen Praxis, aber die Öffentlichkeit und die Schule ist ein neutraler Ort.
Die Laizität. Es gab nun etliche Razzien gegen Islamisten. Der Innenminister ließ eine Moschee in einem Pariser Vorort schließen und er sagt, auch wenn die Polizeieinsätze nicht in unmittelbarer Verbindung stehen zum Mord an Paty, so sollten sie doch die Botschaft vermitteln, nicht eine Minute Aufschub für die Feinde der Republik. Ist das Aktionismus?
Ja, das wird erwartet. Also diese Aktionen bedienen ein Bedürfnis in der Bevölkerung. Da muss man sich vorstellen, wie die Spirale der Gewalt den Augen vorgeführt wird. Die Zielscheiben waren zunächst Journalisten, dann Leute an den Terrassen oder im Konzertsaal oder in Nizza vor 4 Jahren beim Nationalfeiertag. Also ein blinder Terrorismus. Und diesmal, nachdem auch schon ein Priester in seiner Kirche ermordet worden ist, ist jetzt nicht mehr Paris, nicht mehr die Großstadt, sondern der Lehrer, den jeder kennt. Insofern muss hier sozusagen die Exekutive liefern. Ja, sonst fragen sich die Leute, wie lange werden wir zugucken und sagen, ach, das ist ein Isolierter, der etwas verrückt ist. Das Problem ist bekannt, die Ausweisungen sind organisiert, aber wenn die Heimatländer der Kriminellen sie nicht aufnehmen wollen, macht Frankreich keine Heimatlosen und muss dann ihre Leute auf dem eigenen Boden behalten, auch wenn sie Schlimmes gemacht haben. Und das kommt in der Bevölkerung immer schlechter an.
Unterdessen stimmt Präsident Macron die Gesellschaft ein auf einen langen Kampf gegen den radikalen Islamismus. Er spricht von einer, Zitat, Schlacht, die in den Bereichen Sicherheit, Erziehung und Kultur geführt werden müssen. Was macht das mit der Atmosphäre im Land?
Rhetorik ist in Frankreich nicht neu, wie auch die Geschichte der Konfrontation des Landes mit dem Terrorismus nicht neu ist. In den 80er Jahren, als ich studierte, war in Frankreich ein importierter Terror aus dem Mittelosten, aus dem Nahen Osten. Und seit bald 10 Jahren haben wir jetzt islamistisch motivierte Attentate. Das Wort Krieg wird verstanden, glaube ich, als Antwort auf eine Aggression, die nicht nur die Menschen, die Opfer verwunden wollen, sondern die Menschen töten wollen und das System zerstören will. Insofern ist es eine Form der wehrhaften Demokratie, wenn Sie wollen. Und das ist eine Formel, um das Äußerste auszudrücken. Frankreich hat kein Problem mit Militär und Krieg, wie in Deutschland ist. Und das ist ein Ausdruck der gemeinsamen Verteidigung, wie der Präsident es gesagt hat, damit die Angst das Lager wechselt.
Frankreich hat ja Banlieues mit ausgeprägten Ghetto-Strukturen. Schon 2005 gab es hier in den maroden französischen Vorstädten Aufstände, auch weil junge Menschen dort frustriert sind, weil die Frage, ob man gute Bildung oder Förderung erhält, von der Adresse abhängt. Das hat Präsident Macron theoretisch anerkannt und gesagt, wir haben unseren Separatismus selbst geschaffen und auch in diesem Klima kann eben Islamismus einen Nährboden finden. Aber über die reinen Worte hinaus, was wäre jetzt dort zu tun?
Ja, wenn man das wüsste, würde man es sofort umsetzen. Es hat schon Programme gegeben in den 20, 30 Jahren, wo das Problem schon allmählich entstanden ist. Also es wäre falsch zu sagen, man hätte die Vororte völlig im Stich gelassen. Also im Schulbereich beispielsweise gibt es viel weniger Schüler pro Klasse in diesen Schulen. Aber oft sind die Lehrer, die da sind, Anfänger und sie bleiben wirklich nicht sehr lange, weil sie es nicht aushalten. Insofern bleibt es ein Problem. Es ist auch eine Folge der sozialen Misere, muss man sagen. Die Islamisten funktionieren sehr wohl, haben sehr genau verstanden, womit sie argumentieren können und sind ein bisschen wie Rattenfänger, wenn sie wollen. Und in den letzten Jahren ist auch der Kampf schwieriger geworden gegen die Verbreitung ihrer These. Zunächst einmal wegen des Fernsehens, weil man da in diesen Vororten direkt das Fernsehen aus Mittelosten, aus Saudi-Arabien empfangen kann und wegen der sozialen Netzwerke. Und da muss man wirklich auf gute neue Ideen finden, kommen, um überhaupt Lösungen zu finden.
Professor Hélène Miard-Delacroix, Historikerin und Politikwissenschaftlerin von der Université Sorbonne, herzlichen Dank für das Gespräch. Frankreich ist ohnehin schon ein gestresstes Land. Da ist ja auch noch Corona und sozialer Sprengstoff seit dem Auftauchen der Gelbwesten 2018. Und dann eben immer wieder islamistische Angriffe auf Charlie Hebdo, auf das Stade de France, das Bataclan, der LKW, der in Nizza in die Menschenmenge gesteuert wurde, die Schüsse auf dem Weihnachtsmarkt in Straßburg, Angriffe auf das westliche Lebensmodell, auf Toleranz, Meinungsvielfalt und Lebensfreude. Im Bataclan ist die Frau des Radiojournalisten Antoine Larry 2015 umgekommen, die Mutter seines damals nicht mal 2-jährigen Sohns. Larry veröffentlichte 2 Tage nach dem Terror einen Brief an die Terroristen auf Facebook und warnte davor, auf Hass mit Hass zu reagieren. Später wurde aus den Zeilen ein ganzes Buch. Hier ein Auszug.
Ich werde gefragt, ob ich vergessen oder verziehen hätte. Ich verzeihe nichts. Ich vergesse nichts. Ich gehe über nichts hinweg. Und schon gar nicht so schnell. Wenn jeder in sein Leben zurückgekehrt sein wird, werden wir immer noch damit leben. Diese Geschichte wird unsere Geschichte sein. Sie abzulehnen hieße, sich selbst zu verleugnen. Auch wenn ihr Körper kalt ist wie eine Leiche, ihr Kuss noch immer nach warmem Blut schmeckt und das, was sie mir ins Ohr raunt, die eisige Schönheit eines Requiems hat, muss ich sie umarmen. Ich muss in diese Geschichte eintreten. Natürlich, wenn man einen Schuldigen zur Hand hat, jemanden, auf den man seinen Zorn richten kann, dann ist das wie eine halboffene Tür, eine Möglichkeit, seinem Leid auszuweichen. Und je abscheulicher das Verbrechen, desto idealer der Schuldige, desto legitimer der Hass. Man denkt an den Schuldigen, um nicht mehr an sich selbst denken zu müssen. Man verabscheut ihn, um nicht sein eigenes Leben zu hassen. Man freut sich über seinen Tod, um nicht mehr denjenigen zulächeln zu müssen, die übrig geblieben sind.
Ein Auszug aus Antoine Larrys Buch »Meinen Hass bekommt ihr nicht«. Hier ist HR2 Kultur, der Tag, ein toter Lehrer vom Umgang mit dem Islamismus. Meist sind es ja die Täter, die nach Attentaten, nach brutalen Verbrechen im Vordergrund stehen. Was hat sie zu ihren Taten motiviert? Von wem wurden sie unterstützt? Es geht darum, ihr Umfeld zu durchleuchten, auch um weitere Straftäter dingfest zu machen. Es geht darum, zu verstehen, was passiert ist. Täter faszinieren aber auch auf gruselige Art und Weise, während die Opfer nur selten ein Gesicht bekommen. Wie ist das bei Samuel Paty? Wer war der Mann? Thorsten Schweinhardt.
Samuel Paty war ein stiller Held, sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron über den ermordeten Lehrer. Paty habe die Republik verkörpert und sei von einem Feigling ermordet worden. Samuel Paty habe den Tod verdient, schrieb eine 19-jährige französische Biologiestudentin auf Facebook. Er habe es zwar nicht verdient, enthauptet zu werden, aber zu sterben? Ja. Inzwischen wurde die Studentin zu 4 Monaten auf Bewährung verurteilt. Wer war Samuel Paty? Samuel Paty, geboren 1973, war 47 Jahre alt, als er starb. Seit 3 Jahren arbeitete er als Lehrer an der Schule Collège Bois-Dolène, einer Mittelschule in einem Vorort etwa 30 Kilometer nordwestlich von Paris. Hier unterrichtete er Geographie, Geschichte und Staatsbürgerkunde. Paty und seine Familie wohnten nur gut 10 Minuten von der Schule entfernt. Der Lehrer war verheiratet und hatte einen 5-jährigen Sohn. In seiner Freizeit spielte Paty mit Begeisterung Tennis. Als Lehrer galt Samuel Paty als äußerst beliebt. Eltern erinnern sich, Paty sei immer freundlich gewesen, humorvoll und engagiert. Eine Kollegin erklärt, Paty habe daran geglaubt, dass Bildung Menschen verändern könne. Schüler sagen, in seinem Unterricht habe Paty lieber Hintergründe aufgezeigt, anstatt trockene Fakten abzufragen. Innerhalb und außerhalb der Schule machte sich Samuel Paty für Meinungsfreiheit stark. In seinen Unterrichtskursen wurde oft debattiert, besonders in Staatsbürgerkunde. Um das Konzept der Meinungsfreiheit zu illustrieren, zeigte Paty in diesem Fach schon seit Jahren die Mohammed-Karikaturen, die 2015 in der Satirezeitung Charlie Hebdo erschienen waren. Bei einem islamistischen Anschlag auf die Redaktion wurden damals 12 Menschen getötet. Auch in diesem Jahr setzte Samuel Paty die Karikaturen Anfang Oktober wieder im Unterricht ein. Dabei soll er den Schülern vorher freigestellt haben, die Augen abzuwenden oder kurz das Klassenzimmer zu verlassen, falls die Bilder sie beleidigen könnten. Eine muslimische Schülerin, die in der fraglichen Stunde allerdings gar nicht anwesend war, erzählte ihrem Vater Brahim C., ihr Lehrer habe Nacktbilder des Propheten Mohammed gezeigt. Daraufhin erstattete Brahim C. Anzeige gegen Paty wegen Verbreitung von Pornografie. Zudem erschienen gegen Paty gerichtete islamistische Hetzvideos in den sozialen Medien. Kollegen berichten, Paty habe in dieser Zeit ungewöhnlich eingeschüchtert gewirkt. Einige Tage nachdem Paty die Karikaturen gezeigt hatte, gab es in der Schule ein Treffen mit Eltern, dem Direktor und einem Beamten der Schulaufsicht. Bei diesem Treffen soll sich Paty dafür entschuldigt haben, seine Botschaft offenbar nicht richtig vermittelt zu haben. Gerüchteweise waren Sanktionen gegen Paty und seinen Unterricht im Gespräch. Seine Kollegen fordern nun eine Untersuchung, wie die Schulbehörde tatsächlich mit der Auseinandersetzung vor Patys Tod umgegangen ist und warum die Polizei nicht eingeschaltet wurde.
Nun also die Fatwa gegen einen Lehrer, wie Innenminister Damanin formulierte, ein Internetpranger, der zu einem Mord führte und wohl auch die knapp 1 Million französischen Lehrerinnen und Lehrer insgesamt einschüchtern sollte. Ob der 18-jährige Tschetschene dabei angeleitet wurde, ist noch unklar. Offenbar hatte er jedenfalls Kontakt zu einem russischsprachigen Dschihadisten in Syrien. Terror wirkt. Terror sickert in die Köpfe, macht Angst. Und viele fragen sich, ob Lehrkraft inzwischen ein Hochrisikoberuf ist. Darüber sprechen wir mit Lale Akgün, ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete. Sie arbeitet als Senior Fellow an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Guten Abend.
Guten Abend.
Frau Akgün, Sie schreiben auf Facebook, nach der Enthauptung von Paty hätten Ihnen viele Lehrerinnen und Lehrer geschrieben und von Angst vor Klassen mit bestimmten Jugendlichen berichtet. Was genau haben Sie da erfahren?
Nun, Lehrer und Lehrer schreiben eigentlich das, was auch immer wieder im Moment thematisiert wird, dass nämlich gerade Themen wie Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, aber auch das Thema Israel in der Schule kaum noch zu thematisieren sind, weil einfach einige Schüler, vor allem natürlich an der Stelle muslimische Schüler, nicht alle, aber ein Teil der muslimischen Schüler, sich weigert, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen.
Was denken Sie, wie sollten Lehrerinnen und Lehrer da reagieren?
Ich bin der Meinung, dass Lehrer und Lehrer an der Stelle nicht nachgeben dürfen. Wo kommen wir hin, wenn wir die Grundrechte, die ja unsere Gesellschaft ausmacht, wie Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, relativieren, nur weil einige Schülerinnen und Schüler meinen, das würde ihren Vorstellungen entsprechen. Wobei ich der Meinung bin, dass das nicht von den Kindern kommt, sondern eben vom Elternhaus und von vielen Moscheevereinen, die hinter diesen Kindern stecken.
Wenn wir jetzt mal zum Beispiel annehmen, eine Lehrerin steht vor einer Horde lautstarker, aggressiver Jugendlicher, die einem den Mund verbieten wollen, die scheiß Jude sagen, egal welcher Religion man ist, man hat wenig Sanktionsmöglichkeiten, dann ist es ziemlich wohlfeil zu sagen, man darf als Lehrer keine Selbstzensur betreiben. Wer stellt sich denn freiwillig solchen unfruchtbaren, aufgeheizten Debatten? Dann nimmt man doch im Lehrplan lieber stillschweigend Anpassungen vor.
Naja, Sie haben natürlich recht, wenn Sie von der Lehrerin ausgehen oder vom Lehrer ausgehen, der allein gelassen wird vor der Klasse. Allein das, was eben geschildert wurde, nämlich, dass sich Paty entschuldigen musste bei diesen Eltern, zeigt mir ja, wie weit die Sache pervertiert ist. Also nicht die Eltern entschuldigen sich dafür, dass sie gegen den Lehrer hetzen, sondern der Lehrer muss sich entschuldigen, dass er über Meinungsfreiheit spricht. Das heißt, der Lehrer darf nicht in der Klasse allein gelassen werden. Und man kann nicht eben sich den ganz schmalen Fuß machen als Schulbehörde, indem man dem Lehrer sagt, sie müssen das Problem in der Klasse lösen. Solche Probleme können nicht in der Klasse gelöst werden. Es ist die Aufgabe der Schulbehörde, sich hinter die Lehrer zu stellen und dafür zu sorgen, dass der Lehrplan durchgenommen wird.
Der Vorsitzende des Berliner Landesverbands der Geschichtslehrer fordert nun, Politik und Schulen müsse die Lehrer, Zitat, empowern, damit sie ihren demokratischen Auftrag erfüllen können. Wie könnte das denn aussehen, diese Selbststärkung?
Nun, diese Selbststärkung kann so aussehen, dass Lehrer einfach mitbekommen, dass sie nicht alleine sind. Dass sie, wenn es hart auf hart kommt, Rückendeckung haben von der Schulbehörde, aber auch von der Politik. Auch die Politik darf jetzt nicht schweigen angesichts der Entwicklungen, die stattfinden. Ich muss Ihnen an der Stelle vielleicht noch hinzufügen, wir reden ja hier, wir sind in Deutschland und wir reden von Frankreich. In Frankreich sind aber die meisten Schüler, muslimischen Schüler, arabischer Herkunft. Wir haben hier in der Mehrheit Schüler türkischer Herkunft. Und wenn Sie sich im Moment vorstellen, das geht ja durch alle Medien, wie Erdogan gegen Macron ausholt, wie er Macron beleidigt und letztendlich auch mehr oder weniger seine Politik zu falsch erklärt, dann sieht man natürlich, dass, und wenn man sich weiterhin vorstellt, dass zum Beispiel der Dachverband DITIB über Diyanet direkt Herrn Erdogan unterstellt ist, da kann man sich vorstellen, wie eigentlich die Meinungsmache in diesen Moscheevereinen zustande kommt und wie eben dann am Ende Schüler in der Klasse reden. Die Schüler haben das Gefühl, sie haben Rückendeckung, nämlich vom Moscheeverein, vom Präsidenten persönlich in der Türkei haben sie Rückendeckung. Aber der Lehrer hat das Gefühl, er hat keine Rückendeckung. Auch das sollte man von Kopf auf die Füße stellen.
Gezeigt hatte Paty die Karikatur von Mohammed, der Prophet, nach vorn gebeugt, auf Knien hockend, auf der Pobacke war ein Stern gemalt mit den Worten »A star is born«. Geht das zu weit? Sollte sowas im Unterricht gar nicht gezeigt werden? Man kann ja Meinungsfreiheit auch auf weniger provokante Art im Unterricht behandeln.
Kann man, konnte man, sage ich mal, jetzt kann man es, glaube ich, nicht mehr. Nach all dem, was passiert ist, muss der Staat an der Stelle Flagge zeigen. Und ich finde es völlig richtig, wenn der Macron sagt, dass diese Karikaturen insgesamt zum Schulunterricht gemacht werden. Karikaturen sind immer Geschmackssache. Es gibt geschmackvolle, geschmacklose. Und natürlich ist es so, dass gerade bei religiösen Dingen viele Leute sich beleidigt fühlen, das als Blasphemie empfinden. Aber auch Blasphemie ist erlaubt und wird von der Meinungsfreiheit gedeckt.
Lale Akgün, früher SPD-Bundestagsabgeordnete, heute Senior Researcher am Internationalen Zentrum für nachhaltige Entwicklungspolitik der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Dankeschön. Terror schüchtert ein. Er führt dazu, dass wir zurückweichen. Macron ruft dazu auf, die Freiheit dennoch und gerade deshalb zu verteidigen. Wir machen weiter, Herr Lehrer, so der Präsident vergangene Woche beim Staatsakt. Ähnlich argumentiert auch Antoine Léry, von dem wir vorhin schon hörten. Im Erinnerungsbuch für seine im Bataclan getötete Frau schreibt er über seinen Schmerz, aber auch über den Willen, sich nicht vom Hass zermürben zu lassen.
Tränen lassen sich nicht zählen, und man wischt sie auch nicht mit dem Ärmel des Zorns ab. Die Menschen, die niemanden haben, dem sie die Schuld geben können, sind mit ihrem Schmerz allein. Diesen Menschen fühle ich mich zugehörig. Allein mit meinem Sohn, der mich bald fragen wird, was an jenem Abend geschehen ist. Was könnte ich ihm sagen, wenn ich die Verantwortung für unsere Geschichte abgegeben hätte? Der Tod erwartete seine Mutter an jenem Abend, und sie waren nur Botschafter. Mit einer Maschinengewehrsalve haben sie unser Puzzle auseinandergesprengt. Und wenn wir es Stück für Stück wieder zusammenfügen, wird es nicht mehr dasselbe sein. Auf dem Bild wird jemand fehlen. Nur noch wir beide werden darauf sein. Aber wir werden den ganzen Platz einnehmen. Sie wird bei uns sein, da sein, unsichtbar. In unseren Augen wird man ihre Anwesenheit sehen. In unserer Freude wird ihre Flamme weiterbrennen, und durch unsere Adern werden ihre Tränen fließen. Wir werden nie in unser Leben von vorher zurückkehren, aber wir werden uns kein Leben gegen diese Menschen aufbauen. Wir werden mit unserem eigenen Leben weitermachen.
Meinen Hass bekommt ihr nicht, erschienen bei Blanc-Vallée. In Deutschland erinnert uns unterdessen eine mutmaßlich islamistische Messerattacke daran, dass diese Art von Terror auch bei uns nicht verschwunden ist oder einfach so verschwindet. Anfang des Monats stach der Syrer Abdullah Al-Ha, 20 Jahre alt, in der Nähe von Schloss und Frauenkirche in Dresden auf zwei Männer ein. Einer starb wenig später im Krankenhaus, der andere überlebte, schwer verletzt. Abdullah Al-Ha war 2015 als Flüchtling nach Deutschland gekommen, sein Aufenthaltsstatus geduldet. Ab Ab dem Frühjahr 2016 soll er sich immer mehr radikalisiert haben. Ab 2017 führten ihn die Sicherheitsbehörden als Gefährder. In Chats bezeichnete sich der Mann als schlafende Zelle. Was über ihn darüber hinaus bekannt ist, dazu Michael Götschenberg.
Der 20-jährige mutmaßliche Attentäter von Dresden war für die Sicherheitsbehörden kein Unbekannter. Nur 5 Tage vor der Tat war er aus der Haft entlassen worden. Er war nach Jugendstrafrecht verurteilt worden, weil er Werbung für den sogenannten Islamischen Staat gemacht und sich eine Anleitung zur Herstellung von Sprengstoffwesten besorgt hatte.
Auch aufgrund seines Verhaltens in der Haftzeit war erkennbar geworden, dass er sich nicht vom Islamismus losgesagt hatte, sondern unverändert extremistisches Gedankengut vertrat. Es bestand daher für uns alle eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er sich auch nach der Haftentlassung erneut in der extremistisch-islamistischen Szene bewegen würde,
erklärte Dirk Martin Christian, der Chef des sächsischen Verfassungsschutzes, in der vergangenen Woche. Warum der mutmaßliche Täter die beiden Opfer, 2 Männer, Touristen aus dem Rheinland, ausgewählt hatte, ist noch unklar. Einer überlebte den Messerangriff, der andere erlag seinen Verletzungen im Krankenhaus. Die Ermittler gehen von einer islamistischen Motivation aus, prüfen aber auch einen homophoben Hintergrund für die Tat. Das allerdings schließt nicht aus, dass sie als islamistischer Anschlag bewertet wird, denn Hass auf Homosexuelle ist Teil des radikal-islamistischen Weltbildes. Konnte der Anschlag womöglich verhindert werden? Tatsächlich sieht es nicht danach aus, als könnte man den Sicherheitsbehörden einen Vorwurf machen. Der mutmaßliche Täter war nach der Haftentlassung zeitweise observiert worden.
Selbst wenn es hier eine 24-Stunden-Beobachtung gegeben hätte, wir hätten diese Tat nicht verhindern können. Observationen sind dazu nicht geeignet,
sagte der Chef des sächsischen Verfassungsschutzes. Ob der Mann ein Messer eingesteckt hat und sich entschließt, damit auf Menschen einzustechen, ist für Observationskräfte tatsächlich nicht zu erkennen und deshalb auch nicht zu verhindern. Seit Jahren warnen die Sicherheitsbehörden immer wieder vor Anschlägen dieser Art, insbesondere auch von sogenannten islamistischen Gefährdern, also von Personen, die ihnen bekannt sind und denen sie Taten wie diese zutrauen. Davon gibt es nach wie vor rund 200 in Deutschland, die auf freiem Fuß sind und täglich in ihrer Gefährlichkeit neu bewertet werden müssen. Einfach inhaftieren kann man sie nicht, denn dafür müsste man ihnen etwas Strafbares nachweisen können. Diejenigen, die abgeschoben werden können, werden mittlerweile auch konsequenter als früher abgeschoben, doch in vielen Fällen droht im Heimatland Folter oder die Todesstrafe, oder es herrscht Krieg, wie in diesem Fall, wo der mutmaßliche Täter aus Syrien kam. In diese Länder wird nicht abgeschoben. Die Diskussion darüber, ob man daran etwas ändern sollte, berührt im Kern die Frage, was für ein Land wollen wir sein? Sie ist auch nicht neu und ist bisher immer im Sande verlaufen.
Nun ist es ungewöhnlich, dass der junge Mann tatsächlich seine gesamte Haftzeit absaß und während der Haft sogar noch zu einer weiteren verurteilt wurde, weil er Vollstreckungsbeamte angriff. Meist wird im Jugendvollzug bei guter Führung ein bisschen verkürzt. In diesem Fall, im Falle von Abdullah Al-Ha, aber zeichnet der Chef des sächsischen Verfassungsschutzes das Bild eines jungen Mannes, der offenbar unnachgiebig an seinen Überzeugungen festhielt. Deshalb gab es Auflagen, zum Beispiel, dass der Syrer keinen Kontakt nach seiner Freilassung zu Menschen aus seinem ideologischen Umfeld aufnehmen darf und er sich regelmäßig bei seinem Bewährungshelfer melden muss. Dieser Aufforderung folgte er sogar am Tag nach der Tat, als er noch nicht als Verdächtiger galt. Er wurde erst später durch DNA-Spuren am Schuh eines Opfers identifiziert. Tatsächlich observierten ihn die Behörden sogar am Tag der Tat. In welchem Umfang, sagt der Verfassungsschutz allerdings nicht. Ahmad Mansour ist arabischer Israeli, Psychologe und Autor. Er arbeitet unter anderem an Schulen und engagiert sich in der Resozialisierung von Straftätern, darunter verurteilten Terroristen. Guten Abend.
Guten Abend, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Herr Mansour, nach all dem, was bekannt ist, sehen Sie denn da Versäumnisse seitens der Behörden? Haben die irgendetwas unterlassen, was sie zwingend hätten tun müssen? Immerhin war der Mann ja seit Jahren als gefährlicher Islamist bekannt.
Jemand, der so gefährlich eingestuft ist, muss rund um die Uhr beobachtet werden. Ich frage mich, was man mit ihm im Gefängnis gemacht hat, ob da Resozialisationsarbeit, Deradikalisierungsarbeit überhaupt stattgefunden, ob da ein Gutachten gab. Und auch wenn Menschen sich melden müssen oder zum Teil nur absolviert werden, reicht das absolut nicht. Solche Menschen müssen 24 Stunden beobachtet werden und wir müssen natürlich in solchen Extremfällen auch darüber nachdenken, ob diese Menschen in Deutschland bleiben dürfen.
Der Verfassungsschutz sagt in diesem Fall, wie wir hörten, in anderen Fällen in der Vergangenheit ja auch, eine 24-Stunden-Überwachung ist schlicht nicht zulässig. Wir hätten die Tat nicht verhindern können. Stimmt das?
Nein, natürlich ist das möglich. Das kostet aber enorm viel Zeit und ganz viele Beamter, die das tun. Die Sicherheitsapparate sind damit überfordert. Aber das ist keine Antwort, weil auch wenn ich Menschen nur 12 Stunden beobachte und danach machen sie irgendwelche Terroranschläge, dann ist das meine Verantwortung, das verhindern zu wollen. Und das haben sie in diesem Fall nicht getan.
Das andere Stichwort, das Sie lieferten, trifft den Kern der Debatte. Abschiebestopp. Die Behörden und Ämter wären diesen Abdullah Al-Ha ja auch gerne losgeworden. In die Türkei zum Beispiel, wo seine Schwester lebt. Die Ausländerbehörde hatte ihm die Flüchtlingseigenschaft aufgrund seiner Straftaten aberkannt. Letztes Jahr lag dann auch ein Ausweisungsbescheid vor. Aber weil in Syrien Krieg herrscht, konnte der Mann nicht abgeschoben werden. Und das dominiert nun die Debatte. Ausweisung auch in Regionen Syriens. Da dürfte es keinen generellen Abschiebestopp geben, heißt das aus Teilen der Union. Das Stichwort fiel auch eben. Dem stimmen Sie zu?
Ich habe ein Problem, nur über Abschiebung zu sprechen, wenn es um Kampf gegen Radikalisierung geht. Das ist ein Fall, das ist eine Möglichkeit von ganz, ganz vielen. Radikalisierung und Islamismus betrifft auch nicht nur Flüchtlinge, sie betrifft auch Menschen, die hier geboren, aufgewachsen, mit und ohne Migrationshintergrund. Das heißt, wir müssen über Präventionsarbeit, über Deradikalisierungsarbeit, wir müssen schauen, dass in Gefängnissen auch diese Menschen die Chance mindestens bekommen, sich zu distanzieren, zu reflektieren und vielleicht auszusteigen. Aber in solchen Fällen, wenn Flüchtlinge zu uns kommen, Schutz suchen, Schutz bekommen und durch ihr Verhalten, durch ihre ideologischen Einstellungen eine Gefahr für die Gesellschaft werden, dann müssen wir auch darüber nachdenken, in solchen Extremfällen auch Leute nach Syrien abzuschieben. In Syrien herrscht der Krieg, aber nicht überall. Wenn sie hier bleiben, dann haben wir hier Terror. Und das ist eine Option, die ich in Deutschland nicht haben will.
Sie selbst kennen das Innenleben von Gefängnissen. Das heißt, früher hätten vor allen Dingen Rechtsextreme versucht, im Gefängnis anzuwerben. Inzwischen sei die Haft zunehmend im Fokus von Islamisten. Ist das auch Ihre Erfahrung?
Ich halte Gefängnisse leider für Fachhochschulen der Radikalen. Und zwar nicht nur, weil da nicht gearbeitet wird, sondern es sind Orte, wo Menschen in eine persönliche Krise stehen. Sie suchen nach Entlastung, nach neuer Anfang. Sie wollen, dass sie Anerkennung bekommen von ihren Familien, von den Mitmenschen. Und wenn wir aber nicht schneller als die Radikalen sind, dann sind die Radikalen da und machen Angebote, schaffen Bindung, interessieren sich für diese Menschen und geben ihnen eine neue Perspektive. Und deshalb ist diese Präventionsarbeit im Gefängnis enorm wichtig. Wir haben Fachkräfte, wir haben Psychologen, Sozialarbeiter. Sie machen großartige Arbeit, auch was Drogen angeht, was Kriminalität angeht. Sie versuchen, Menschen zu erreichen. Aber dazu brauchen diese Menschen eine Schulung, eine Fortbildung zum Thema Extremismus im Allgemeinen, damit sie das, was sie am besten können, auch in diesem Feld anbieten können und Menschen von Radikalisierung schützen oder zur Deradikalisierung zu bewegen.
Wie gehen Sie dann in den Gefängnissen vor? Wie versuchen Sie zu deradikalisieren?
Wenn es um Deradikalisierungsarbeit, dann ist es immer eine individuelle, ganz langfristige Arbeit ohne Erfolgsgarantie. Das ist sehr nah an Gesprächstherapie. Da geht es erstmal rauszufinden, was hat diese Menschen dazu bewegt, Extremisten zu werden? Wie war ihre Kindheit? Wie war ihre Beziehung zu ihren Familien? Welche persönliche Krisen sie erlebt haben? Und nur wenn wir da Vertrauen und sozusagen Bindung zu diesen Menschen schaffen, können wir im zweiten Teil über die Ideologie Ideologie sprechen, immer auf Augenhöhe, versuchen immer Denkanstöße, Alternativen zu verunsichern, diese Menschen zu begleiten in ihrer Reflexion und dann hoffen, dass im dritten Teil eine gewisse Aufstiegsarbeit möglich ist. Und da müssen wir natürlich auch diese Menschen begleiten, auch nach der Haft, weil danach entscheidet sich, ob diese Menschen auch sozusagen bei der Ausstieg bleiben oder ob sie dann zu alten Muster auch zurückfallen.
Scheint ja insgesamt einen schwierigen Spagat zu geben. Auf der einen Seite darf der Staat nicht schwach erscheinen, muss seine Grenzen definieren und verteidigen gegenüber Islamisten. Auf der anderen Seite dürfen sich Menschen mit Diskriminierungserfahrungen ja nicht noch weiter in die Ecke gedrängt fühlen. Wie soll das gehen?
Indem wir unseren Kampf gegen Islamismus und Extremismus allgemein zu einem Kampf für mehr Demokratie machen. Es geht nicht darum, die Muslime jetzt als Terroristen darzustellen. Es geht nicht darum, sie zu diskriminieren. Es geht darum, sie auf Augenhöhe zu begegnen und aus Fremden, aus Menschen, die vielleicht andere kultureller Hintergrund, ein Wir-Gefühl zu schaffen von Demokraten, die sozusagen die Werte dieser Gesellschaft teilen, verinnerlichen, danach leben und kein Unterschied gemacht wird, woran ich glaube, welche Religion ich zugehöre und welche Hautfarbe ich habe.
Ahmad Mansour, er ist Gründer und Geschäftsführer von Mind Prevention mit Projekten und Initiativen, die Extremismus bekämpfen und Demokratie und Toleranz fördern. Vielen Dank für das Gespräch. Vorhin hörten wir bereits, dass Antoine Léris findet, dass Hass nicht weiterführt. Auch deshalb nicht, weil die Täter des Bataclan-Anschlags damit einen Stellenwert bekämen, den sie nicht verdienten. Léris Gedanken und Gefühle über die Zeit kurz vor den Anschlägen in Paris und kurz danach hat er niedergeschrieben. Er hat geschrieben über das grauenhafte Warten und die noch grauenvollere Gewissheit. Hören wir noch einen letzten Auszug.
Nein. Ich werde euch nicht das Geschenk machen, euch zu hassen. Auch wenn ihr es darauf angelegt habt. Auf den Hass mit Wut zu antworten, würde bedeuten, derselben Ignoranz nachzugeben, die euch zu dem gemacht hat, was ihr seid. Ihr wollt, dass ich Angst habe, dass ich meine Mitbürger misstrauisch beobachte, dass ich meine Freiheit der Sicherheit opfere. Verloren. Der Spieler ist noch im Spiel. Ich habe sie heute Morgen endlich gesehen, nach Nächten und Tagen des Wartens. Sie war genauso schön wie am Freitagabend, als sie ausging, genauso schön wie damals, als ich mich vor mehr als 12 Jahren unsterblich in sie verliebte. Zugegeben, der Kummer zerreißt mich. Diesen kleinen Sieg habt ihr errungen. Aber er wird von kurzer Dauer sein. Ich weiß, dass sie jeden Tag bei uns sein wird. Und dass wir uns in jenem Paradies der freien Seelen wieder begegnen werden, zu dem ihr niemals Zutritt haben werdet. Wir sind 2, mein Sohn und ich, aber wir sind stärker als alle Armeen der Welt. Ich will euch jetzt keine Zeit mehr opfern. Ich muss mich um Melville kümmern. Er ist gerade mal 7 Monate alt. Er wird seinen Mittagssnack essen wie jeden Tag. Dann werden wir wie jeden Tag zusammen spielen. Und sein ganzes Leben lang wird dieser kleine Junge euch beleidigen, weil er glücklich und frei ist. Denn nein, auch seinen Hass bekommt ihr nicht.
Soweit Antoine Léris. Sie hören HR2 Kultur der Tag, ein toter Lehrer vom Umgang mit dem Islamismus. Einheit in Vielfalt, das ist unser europäischer Wesenskern, die Strategie von Islamisten, daran zu rütteln. Kritiker des radikalen politischen Islam gezielt in die Nähe von Rechtsextremisten zu rücken und zu diskreditieren, eine offene Diskussion zu unterbinden und Muslime statt als Täter als Opfer darzustellen. Geht die deutsche Linke dieser Argumentation in die Falle? Schweigt sie nach Anschlägen wie in Dresden oder im Örtchen Constant-Saint-Honorin, um sich nicht mit den falschen Leuten gemein zu machen? Ist das gar ein blinder Fleck, wie Kevin Kühnert, ehemaliger Juso-Chef der SPD, behauptet? Stefan Büchler über die Debatte, die Kühnert losgetreten hat und an der sich weitere beteiligen.
Es ist Sascha Lobo, der in seiner Kolumne im Spiegel den Ball aufnimmt. Dort liest sich seine Diagnose so.
Die deutsche Linke und auch die Liberalen und Bürgerlichen haben zweifellos versäumt, eine nicht-rassistische Islamismuskritik zu entwickeln. Das ist katastrophal genug, aber in sozialen Medien wird sich nach dem Dresdner Mord, wie nach islamistischen Attentaten üblich, eine weitere, nämlich emotionale Dimension entfalten. Nach dem von Kühnert beschriebenen bitteren Schweigen bestehen die zögerlich eintreffenden linken Wortmeldungen nämlich aus einer eigentümlichen betretenen Traurigkeit, vergleichbar mit den Reaktionen auf eine Naturkatastrophe, gegen die man halt leider nichts tun kann.
Später schreibt der Autor und Strategieberater dann von einer Absurdität. Zitat: Auf einen rechtsextremen Mord folgt linke Empörung, auf einen islamistischen Mord folgt eine stille, linke Zerknirschtheit, wie man sie Erdbebenopfern entgegenbringt. Ist das Schwäche, Unsicherheit oder eine selbst auferlegte Zurückhaltung, die der Autor da erkennen will? Das Thema scheint Lobo jedenfalls umzutreiben. Zu der jüngsten Folge seines Debattenpodcasts, ebenfalls beim Spiegel, hat er Kevin Kühnert direkt mal eingeladen. Gelegenheit für den Juso-Chef, nochmal drüber nachzudenken, woher das unangenehm auffällige Schweigen wohl kommt.
Ich glaube, diese relative Stille, die wir da meinen, attestieren zu können, hat aus meiner Sicht etwas mit den Reaktionen von rechts zu tun. Natürlich springen ganz viele auf den Zug auf, ob mit einer politischen Agenda oder ohne, die Islam und Islamismus und vieles andere mehr, dann auch Migrationsgeschichten in einen Topf schmeißen und umrühren. Das möchte man als Linker nicht. Und deswegen beißen wir uns, glaube ich, manchmal ein bisschen auf die Zunge und sagen, dann besser nicht die Debatte führen, als Trolle aus ihren Verstecken locken, die diese Debatte kapern und in eine Richtung ziehen, in der wir sie nicht mehr beherrschen können und wo sie am Ende noch einen Beitrag zur Verrohung der gesellschaftlichen Debatte und zur Befeuerung von Rassismus beiträgt. Die Beobachtung ist richtig, aber die Analyse, deshalb zu schweigen, ist falsch.
Kühnert und Lobo denken in die gleiche Richtung. Empört euch, überlasst den Kampf gegen den Islamismus nicht den Rassisten. Und sie stellen sich die Frage, wie es gelingen kann, deutlich Kritik zu üben, ohne den Rassisten in die Karten zu spielen. Während sich Linksfraktionschef Dietmar Bartsch ihrer Kritik anschließt, widerspricht Dennis Yücel in der Welt. Der Journalist relativiert die zentrale These der beiden, das Schweigen der Linken. Er habe aktuell sehr wohl deutlich Ablehnung und Abscheu wahrgenommen in den linken Milieus. Ein Beispiel dafür bringt er allerdings nicht. Und es gibt weitere Reaktionen auf die Thesen Kühnerts. Lamia Kador, Islamwissenschaftlerin und Autorin, gibt ihrer Kolumne bei T-Online die Überschrift »Warum Kevin Kühnert und Sascha Lobo in die Irre laufen«. Und dann beschreibt sie auch, wie sie das herleitet.
Was auch immer Kevin Kühnert zu seinem Text bewogen haben mag, er läuft damit in die Irre. Denn es ist doch vielmehr so, dass Linksliberale zu den größten Feinden der Islamisten gehören. Sie sind für Feminismus und treten für die Gleichberechtigung von Mann und Frau ein. Sie fordern gleiche Rechte für LGBTIQ. Sie sind vielfach religionskritisch eingestellt und hinterfragen Traditionen. Sie forcieren die Selbstbestimmung und singen Loblieder auf das freie Denken. Kurz, sie vertreten all das, was Islamisten abgrundtief hassen.
Heißt das nicht, der Kampf gegen den Islamismus müsste der Linken doch eigentlich in den Genen liegen? Immerhin schließt sich Lamia Kador in einer Beobachtung Kühnert und Lobo an, dass die Linke beim Thema Rechtsradikalismus lauter aufschreie, als sie es beim Islamismus tue. Das hat aber aus ihrer Sicht nichts mit Desinteresse oder moralischer Faulheit zu tun. Das liege vielmehr in der Erfahrung begründet, dass der Rechtsradikalismus, Zitat, über Jahrzehnte fast schon kriminell verharmlost wurde.
Die Stichworte sind eben gefallen. Vertiefen Sie wir sie mit Albrecht von Lucke. Er ist Publizist und gibt die Blätter für deutsche und internationale Politik heraus. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Pirot.
Herr von Lucke, es gibt nach solchen Tragödien offenbar ein Muster. Die Rechte stellt alle Muslime unter Verdacht und fühlt sich in ihren Ressentiments bestätigt. Schaut her, haben wir immer gesagt, alles Kriminelle. In der Linken hingegen scheint es die Furcht zu geben, mit dem Reden über die Gefahren des Islamismus den fremden Feinden bloß nicht noch mehr Munition zu liefern. Hat Kevin Kühnert also recht?
Damit hat er mit Sicherheit recht, das glaube ich in der Tat. Ich glaube aber, dass wir ein Stück weit auch eine nachholende Debatte erleben. Ich gebe da durchaus Lamia Kador recht, die auch sagt, es hat die Kritik am Islamismus durchaus, also gerade vor allem in dieser Art, der absolut menschenverachtenden Art, durchaus gegeben. Es hat aber in früheren Phasen durchaus Zurückhaltung in anderer Hinsicht gegeben. Erinnern wir uns an die Nacht von Köln, damals die Übergriffe. Damals war wirklich, ich nenne es mal, das kommunikative Schweigen beschweigen, wie es Hermann Lübbe mal gegenüber dem rechten Denken in den 50er Jahren sagte, als quasi die ganzen Nationalsozialisten im Lande, die alle wussten, was sie gemeinsam gemacht haben, sich nicht sagten, was sie gewesen waren. Man sagte nichts, aber man wusste, wie man braun gewesen war und an was man mitgemacht hatte. Jetzt gibt es so etwas in dieser Zeit, da gab es eine Unwilligkeit oder eine nicht vorhandene Bereitschaft zu sagen, ja, hier findet etwas statt bei denen, die wir eben gerade noch willkommen geheißen haben. Da war es mit Händen zu greifen. Ich glaube aber in der Tat, gerade was den Islamismus anbelangt, ist in weiten Teilen auch der Linken, die es als feministisch sich begreift, Abwehr vorhanden. Wir dürfen eines nicht vergessen. Ich bin ganz, ganz sicher, wenn dieser Anschlag in Deutschland stattgefunden hätte, das wird manchmal ein wenig übersehen, dann wäre der Aufschrei um ein wesentliches größer gewesen. Und ich erinnere nur daran, als die großen Anschläge waren, im Bataclan in Paris, aber auch auf Charlie Hebdo, da war das Entsetzen gewaltig. Es gibt so etwas, und das muss man leider hart sagen, es gibt so etwas auch wie ein gewisses, und das trifft keineswegs nur die Linke, es gibt wie einen gewissen Gewöhnungseffekt an die schlimmsten Verbrechen. Und deshalb würde ich sagen, in dem Augenblick war es selbstverständlich, dass die Rechte aufgeschrien hat, aber wir können das gewisse Schweigen in diesem Fall auf keinen Fall als Duldung oder gar Toleranz werten. Das, glaube ich, gibt es auf der Linken in diesem Falle nicht.
Dieses kommunikative Beschweigen, wie Sie das nennen, hat das möglicherweise in der Linken nicht nur mit der Angst vor Reaktionen von rechts zu tun, sondern auch damit, dass in der Linken Menschen mit Migrationshintergrund vor allen Dingen erstmal ausschließlich als zu schützende Minderheit angesehen werden, als Verbündete im Kampf gegen Kapitalismus, gegen Imperialismus, als Opfer von strukturellem Rassismus, als Opfer also, die dann nicht gleichzeitig auch Täter sein können.
Absolut, da sagen Sie was ganz Entscheidendes. Es ist immer die Sorge auch damit, die mitschwingt, man spielt der anderen Seite, der rechten Seite in die Karten bei der Diskreditierung derer, die man vielleicht und nicht zuletzt gerade schützen will. Das hatten wir ja gerade, ich habe es angesprochen, in der Flüchtlingsdebatte am allerstärksten. Die riesige Sorge bestand natürlich darin, und das war ein großer Fehler, indem man nicht kenntlich machte, dass dort natürlich auch mancher mitgekommen war, der eben gerade nicht zu schützen war, der auch durchaus Gedanken im Kopf hatte, die auf Zerstörung gerichtet waren. Es sind ja durchaus auch in den Wellen damals oder in dem großen Strom sind ja viele mitgekommen, die nicht nur Gutes im Schilde führten. Da sich nicht klar zu distanzieren, das war aus falscher Sorge davor, sofort instrumentell missbraucht zu werden. Es gibt aber noch ein zweites großes Problem, glaube ich, und das geht weit über die Frage der Auseinandersetzung mit dem Islamismus hinaus. Es gibt so etwas wie auf der Linken eine, ja, ich möchte fast sagen, einen Solidaritätszwang, einen Druck, der dann wieder von den noch Linkeren erhoben wird, wenn ich daran denke, wie zurückhaltend sich die Linke manchmal auch gegenüber Gewalt, gegenüber dem Rechtsstaat oder auch gegenüber Eigentum beispielsweise, gegenüber vermeintlichen Genossen verhält, dann merkt man dabei immer eine gewisse Unentschiedenheit, wenn es das vermeintlich gleiche Lager betrifft. Also, wenn ich daran denke, welche Formen von Aggressivität es hier in Berlin gegeben hat, gerade im Umfeld der besetzten Häuser, also mit welcher Maßlosigkeit gegenüber Polizisten Gewalt geübt wird, dann gibt es dort immer eine Sorge der Linken mit dem fatalen Begriff, man will sich nicht entsolidarisieren, man will sich nicht auseinanderdividieren lassen. Und das ist zu Recht das, was Sie sagen. Es ist aus einem gewissen Gefühl der latenten Unterlegenheit, die dann aber den großen Fehler gemacht, nicht deutlich zu sagen, mit dieser Form von Gewalt haben wir nichts zu tun und wollen wir uns distanzieren. Das ist, glaube ich, eine falsche und fatale Erblast der Linken.
Warum kommt Kühnert jetzt mit dieser Kritik um die Ecke? Warum greift er seine eigenen Leute an? Was verspricht er sich davon strategisch?
Na, ich glaube, wenn man den Text ja liest von ihm, dann merkt man wirklich auch, und ich kenne ihn gut genug, um zu glauben, dass das auch durchaus eine echte intrinsische Motivation ist. Das ist das Gefühl, wir müssen klarziehen und deutlich machen, wo etwas nicht vereinbar ist mit einer Vorstellung von linker Politik. Das ist, glaube ich, wirklich eine Intuition oder ein Impetus, der tief in ihm drinsteckt. Aber man darf eines auch nicht verkennen. Es spielt sich natürlich immer auch in einem gewissen Raum des Politischen ab. Wenn wir jetzt an Berlin denken, Kevin Kühnert kommt aus Berlin, in Berlin wird natürlich bereits jetzt, gerade auch von Frau Giffey mit dem anhebenden Wahlkampf, ja nicht nur im Bund, sondern auch speziell in Berlin, eine neue Intonation angeschlagen. Und ich halte die übrigens auch für richtig. Nämlich eine Intonation, die, wenn man es noch einmal vom Islamismus abstrahieren würde und grundsätzlicher formulieren würde, dann würde es eine Intonation sein, die da lautet, wir müssen gegen jede Form von menschenrechtsfeindlicher Gewalt, die dann übrigens auch Gewalt gegen Polizisten meint, die dann Gewalt auch, ja, letztlich auch gegen den Rechtsstaat meint, die übrigens auch vielleicht sogar Clankriminalität meint, Form, wo auch die Linke nicht unbedingt zuallererst die Hand erhebt, sondern die Linke ja klassischerweise sich auch eher als antistaatlich oder staatskritisch begreifend eher zurückhaltet. Alle diese Formen versucht die SPD und interessanterweise aber eher eine konservative SPD, zu der Kevin Kühnert natürlich nicht gehört, die versucht sie in Berlin jetzt wieder sehr stark zu machen. Und insofern sehe ich in dieser Äußerung von Kevin Kühnert durchaus auch einen Gleichklang und den Versuch deutlich zu machen, wir müssen sehr strikt darauf setzen, dass der Rechtsstaat verteidigt wird, dass alles, was ja letztlich Menschenleben gefährdet und zwar, man müsste wahrscheinlich sogar darauf hinaus noch sagen, andere Rechtsgüter auch gefährdet, das müssen wir klar zur Sprache bringen. Nur dann bleiben wir glaubhaft und das halte ich für einen sehr vernünftigen Schritt.
Der Publizist Albrecht von Lucke, besten Dank. Weil die Schule zu Werten unserer Demokratie erzieht, ist sie das Zentrum der Zielscheibe, Ort des jüngsten islamistischen Anschlags und Ort des Kulturkampfs. Das war HR2 Kultur, der Tag. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pieroth.